Lieber Rama, liebes JetzTV-Team, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview mit Rama. Hallo. Rama, auf deiner Webseite hast du ein Zitat von Ramana in Englisch. Also ich übersetze jetzt mal, wie ich es für mich verstehe. Die ganze Wahrheit ist nur durch Schweigen auszudrücken. Sagt das aus, dieses Zitat, also das stellst du vorn ran auf deine Webseite, also muss es doch eine bestimmte Bedeutung für dich haben, also kannst du mal drüber sprechen, was damit gemeint ist.
Ja, im Grunde ist genau das gemeint, was jetzt hier in dieser Wortlosigkeit spürbar vielleicht ist. Da ist dieses namenlose, unbeschreibliche, nicht kennbare. Vor dem ich mich einfach nur verbeugen kann. Und je mehr ich drüber spreche, so, desto mehr Potenzial besteht, dass dann irgendwelche Missverständnisse aufkommen, weil beim Verstand meines scheinbaren Gegenübers dann möglicherweise irgendwelche Bilder entstehen oder der Wunsch, meine Worte verstehen zu wollen. Deshalb ist es manchmal vielleicht am besten, in Anführungszeichen, einfach nur still zu sein, sich in dem Maße, wie es möglich ist, einfach zu öffnen. Und diesen Frieden zu erfahren oder einfach auch zu sein.
Wenn du sagst, du möchtest dich davor verbeugen, ist das zweitens, das zwei, dieses Namenlose und du?
Da sieht man schon, wie leicht dann was missverstanden werden kann. Das kommt natürlich dann auf. Dann ist da ein Rama, der sich irgendwie vor irgendeinem anderen verbeugt. Ich versuche es jetzt mal mit anderen Worten. Dass für mich einfach diese verbeugende Haltung, dieses Ja, einfach dieses zu Füßen dessen, was nicht von mir getrennt ist und gleichzeitig in dieser Illusion, wo es einen Rama gibt, kann sich dieser Rama oder das von ihm noch übrig ist oder hier im Moment übrig zu sein scheint, einfach nur völlig verbeugen.
Und was da übrig ist, ist das sowas wie Individualität?
Könnte man so sehen, könnte man so sehen. Ja, ich sehe hier auf dem Bildschirm 6 unterschiedliche Individuen, aber diese Liebe. Ist einfach unbeschränkt, unbegrenzt.
Rama, da sind ja Wahrnehmungen, also Sinneswahrnehmungen. Bei jedem, ich nehme an, auch bei dir, gehen die von einem Fokus aus, also von einem bestimmten Punkt aus.
Es fällt mir schwer, da irgendwie, also spontan kommt jetzt nichts. Und es fällt mir schwer, da jetzt irgendwie so drüber nachzudenken. Das sind einfach Wahrnehmungen. Aber was spielt es für mich jetzt für eine Rolle? Ob die jetzt vom bestimmten Punkt auskommen oder von keinem Punkt oder wie auch immer. Da würde ich dann gerne wieder einfach nur still bleiben. Also ich tue natürlich immer versuchen, so die zu antworten und demjenigen dann irgendwie, wenn der mir so eine Tasse reicht, dann auch das entsprechende Getränk. Wenn der Fanta will, dann kriegt er Fanta. Wenn er Wasser will, kriegt er Wasser. Und manchmal ist die Einladung, vielleicht einfach die leere Tasse zu behalten und sich nicht reinfüllen zu lassen, sondern einfach mal gucken, was es mit der eigenen Wahrnehmung macht, wenn da nichts jetzt reingefüllt wird, sondern wenn die Tasse leer bleibt.
Nur bei mir ist einfach die Lust zu fragen.
Ja, ich weiß. Ja, ich möchte dich auch nicht davon abhalten zu fragen, klar.
Ich habe dich auch länger nicht mehr gesehen, gesprochen. Hat sich was verändert in deinem Leben, also innerlich und äußerlich oder beides?
Also äußerlich bin ich nach wie vor am Rumreisen, nicht mehr ganz so viel. Ich bin jetzt relativ viel in der Schweiz im Moment. Aber das ist ja nicht wirklich, wo man jetzt, wo ich jetzt bin, in welchem Land. Ich meine, ich war ja jahrelang weltweit unterwegs und jetzt bin ich halt viel in der Schweiz gerade. Also es geht ja, ist ja mehr interessant, was so innerlich ist und naja, es laufen halt permanent irgendwelche Prozesse ab, wo dann einfach immer noch tiefer, ja. Dieses Nichtwissen sich ausbreiten kann. Dieses völlige Nichtwissen. Immer noch, wo ich dachte, ja, hier, das ist so und so, oder ja, und dann auch das fällt weg. Es fällt einfach immer noch mehr weg, so. Ist so meine Gefühle.
Okay, vielleicht hat jemand anders auch Fragen.
Ja, Rama, ich frage mich oft, wenn man immer öfter in der Stille ist und das sehr gut genießen kann, dann was mache ich dann noch mit anderen? Also wenn man sich dann mit anderen Menschen trifft und man merkt, man spricht dann über irgendwas, aber es fühlt sich halt alles nur wie so ein komisches Theaterstück an, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich hätte eine kurze Zwischenfrage. Wie kann ich Sie denn jetzt groß machen, dass ich Sie, nur Sie sehe? Ah ja, hier oben, jetzt sehe ich Sie doch mit Ansicht. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Kannst du die letzte Frage nochmal wiederholen, bitte?
Na klar.
Am Anfang hatte ich mitbekommen, genau.
Genau, und wenn ich mich dann mit anderen Menschen treffe und man tauscht dann irgendwelche Konzepte aus oder wie auch immer, aber das ist so, naja, es fühlt sich irgendwie grausam an, weil man das gar nicht, weil es irgendwie nicht mehr geht, aber man macht es trotzdem so. Also.
Und deine Frage ist jetzt?
Meine Frage ist, wie du das erlebt hast oder und wie das so für dich ist.
Es ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Ich meine, ich habe das so erlebt und ich erlebe es immer noch hin und wieder, dass ich mit irgendwelchen Menschen zu tun habe, die dann vielleicht irgendeine mir eine Diskussion da in Anführungszeichen reindrücken wollen oder halt in irgendwelchen Konzepten selber sind. Und es ist dann einfach schmerzhaft. Das ist dann einfach schmerzhaft.
Und wenn du mit jemandem zusammen bist, der ähnlich still sein kann, dann geschieht ja äußerlich viel weniger. Oder, also da taucht bei mir immer die Frage auf, was mache ich dann jetzt noch mit dem anderen? Warum ist der andere dann noch da? Also, und gleichzeitig löst sich die Frage aber sofort auf, aber sie taucht immer wieder auf.
Ja, verstehe ich, dass die Frage immer da auftaucht. Ja, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, wo der einfach auch, ich sag mal, wenig Konzepte hat, ja, dann kann alles sein, ja. Es kann alles sein. Es kann letzten Endes alles sein. Außer, dass man vielleicht über irgendwelche Konzepte diskutiert. Das findet dann nicht statt. Aber ansonsten kann alles sein. So. Aber im Unterschied zu den früheren Begegnungen, es kommt halt aus dem Moment heraus. Ein Moment ergibt den anderen. Aber es findet eben kein so Konzeptionalisieren statt. So, das ist genau da. Das wird einfach nicht als Freude erlebt, sondern ja, man ist einfach mit dem im Moment, mit dem, was gerade da ist, gemeinsam. So. Genau.
Ja, mehr Fragen habe ich jetzt noch gar nicht. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, Rama, braucht man nicht unheimlich viel Vertrauen, wenn man so durchs Leben geht wie du. Also du bist an vielen verschiedenen Orten, hast ja, soweit ich weiß, keinen festen Platz, wo du immer bist. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also braucht man da nicht ganz viel Vertrauen ins Leben, dass irgendwie alles so kommt, wie es kommen soll?
Einerseits ja. Wenn ich mich jetzt in jemand hineinversetze, der eine Wohnung hat und der viel auf Sicherheit legt, dann ist es undenkbar. Und für mich selber war das früher auch völlig undenkbar. Ich habe sogar noch bis Ende 20 zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie alleine zu leben. Da war das schon eine absolute Horrorvorstellung, dass ich mich selber irgendwie um alles kümmern muss. Also einerseits ja, könnte man sagen, man braucht unheimlich viel Vertrauen. Und so der zweite Gedanke so, oh mein Gott, das hätte ich nie. Und das andere ist, dass sich mein Leben ja nicht von einem Tag auf den anderen zu dem Punkt entwickelt hat, wo ich jetzt stehe, so. Sondern es hat sich so ein organisches Entwicklung. So wie wenn man sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass man auf einem Floß im Amazonas dahin treibt, ja, wie und was und wo. Aber möglicherweise hat sich das bei demjenigen, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, einfach so entwickelt, dass er einfach einen Flug gebucht hat und Urlaub machen wollte. Und dann hat er gehört, es gibt da einen Trip in den Urwald, so mit der Reisegruppe, man fährt da mit dem Bus hin und macht dann dies und das und besucht dann irgendeinen Urwaldstamm. Und aus irgendeinem Grund war man dann auf dem Floß und durfte man auf dem Floß und dann hat sich es losgerissen und plötzlich ist man in einer Situation, die man sich nicht vorstellen konnte. Und jeder wird sagen, meine Güte, wenn er wieder zurück ist und seinen Leuten erzählt, ja, ich war da im Urlaub und habe das und das erlebt, wie konnte das passieren? Ja, das hat sich halt einfach organisch so ergeben, eins ergab das andere und plötzlich war er halt auf dem Floß. So.
Ja, das fällt mir dazu auch ein, weil viele geben ja alles auf im Vertrauen, ein neues Projekt zum Beispiel, und rennen dann total gegen die Wand, obwohl da Vertrauen war. Also wie erklärt sich das? Das ist dann einfach die Lebensaufgabe, dass man dann eben erfährt, dass man alles verliert oder wie?
Da gibt es auch wieder verschiedene Perspektiven. So aus meiner Perspektive gibt es eigentlich immer verschiedene Perspektiven, auf was zu schauen. Mal gucken, welche mir jetzt so kommen. Das eine könnte sein, es geschah wirklich so in völligem Vertrauen und Hingabe und dem Gefühl, das ist genau das, was das Göttliche möchte, dass ich das und das irgendwie in die Welt bringe, das ist was Wunderschönes. Und trotzdem ging es irgendwie erstmal schief. Vielleicht, weil da irgendwas gelernt werden möchte, weil vielleicht der Zeitpunkt noch nicht reif war, es erst 2 Jahre später dann wunderschön und noch größer als je gedacht starten kann das Projekt. Könnte sein. Es könnte auch sein, dass bei demjenigen noch so ein bisschen das Konzept von Vertrauen war, so dass er dachte, ja, ich habe gehört, man muss vertrauen, ich lasse jetzt alles los, ich vertraue total, so, aber das war halt mehr so ein bisschen im Kopf und oder weit oder noch ein bisschen im Kopf und nicht völliges Vertrauen in den Fluss, sondern da war noch so ein bisschen Individualität dabei, die meinte, ja, ich bin jetzt hier der große Vertrauer, ich kann den anderen sagen, ja, ich habe vertraut und es hat alles super funktioniert. Und um dieses Bild dann zu zerstören oder diese Individualität eben auch noch aufzulösen oder diesen Glaubenssatz zu zerstören, ja, ich muss einfach nur vertrauen und alles wird gut, könnte auch eine Lektion sein.
Ich bin jetzt zum Beispiel in der Situation, ich habe hier eine Wohnung und bin hier aber eigentlich nur aus praktischen, zweckgebundenen Gründen. Also richtig wohl fühle ich mich in dem Ort nicht und ich möchte gerne weg, aber es ergibt sich irgendwie kein klarer Anhaltspunkt, wohin und wie und wann. Und ich bin in so einer Art Warteposition. Und würdest du sagen, dass man dann eben das Warten jetzt leben soll oder ich es in Anführungsstrichen aushalten soll, bis wirklich ein klarer Impuls kommt, oder fehlt da einfach vielleicht Engagement oder so? Also ich habe eben dieses Vertrauen nicht so richtig, dass das kommt, was ich möchte oder was ich mir wünsche.
Also erstmal würde ich sagen, es gibt jetzt kein richtig und falsch. So, es ist nicht so, die Situation ist so und es gibt das und das zu lernen und das, du musst es so machen und so nicht. Also du sollst warten oder sollst nicht warten und sonst irgendwas, sondern ich kann nur sagen, bei mir ist es so, wenn ich irgendwo bin und es ist nicht ganz klar, wie es weitergeht, dann warte ich erstmal. Dann ist für mich einfach noch nicht der Zeitpunkt gekommen, dass eine Veränderung ansteht. Das habe ich eigentlich immer wieder in meinem Leben erlebt. Das ist für mich, ich sage nicht, dass es richtig ist, gell, aber für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, ja, irgendwann ist es klar und dann ist es so klar, dann ist überhaupt kein drüber nachdenken mehr, dann ist es einfach so klar. Ja, also eine Situation, die ganz gravierend war, war eben meine Berufstätigkeit, wo ich im Grunde jahrelang mit gehadert habe. Aber ich hatte halt auch nicht das Vertrauen oder es stand halt nicht an, dass ich diesen Job kündige. Da waren einfach so viele Ängste vor Arbeitslosigkeit und unter der Brücke leben und was weiß ich, was dann alles passieren könnte, so was der Verstand damit Ideen kam. Und von einem Tag auf den anderen, da war plötzlich eine Klarheit, ja, das ist mir völlig egal, hier ist heute Schluss, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber hier ist heute Schluss. Und in dem Moment habe ich gekündigt, ich bin aus der Firma raus und da war ein Freiheitsgefühl. Da war also überhaupt keine Angst, es war vorher immer der Gedanke, wenn ich kündige, dann ist ganz, ganz schlimm. Und in dem Moment, als es klar war und ich es habe einfach geschehen lassen, war da einfach nur Freiheit. Gell? Da war einfach super. Und ja, also aus meiner Perspektive geht es einfach nur darum, ja, einfach mit dem zu sein, was da ist, Gefühle zu fühlen, die hochkommen, offen zu sein, klar. Ja, und man kann jetzt Vertrauen nicht lernen, oder indem ich dir sage, vertrau einfach, ist nicht einfach plötzlich Vertrauen bei dir da. Vielleicht doch. Ja, also Vertrauen ist für mich was auch so nach und nach wächst. Und je mehr ich halt mich hingebe und immer wieder die Erfahrung mache, es ist genau gut gekommen, desto mehr kann ich dann nochmal beim nächsten Mal vertrauen. Und ja, es ist eigentlich eine wunderschöne Situation, in der du dich befindest, da ist nichts falsch dran. Der Verstand dreht vielleicht ein bisschen hohl, weil ja, hier ist es falsch, aber das Neue ist noch nicht da und ratter, ratter, ratter. So, genau. Und dann einfach immer wieder hier und jetzt. Genau, und im richtigen Moment wird das Richtige kommen und dann ist es völlig klar und da ist überhaupt keine Angst mehr, dann ist keine Panik mehr, dann ergibt sich alles von ganz alleine.
Ja, doch, das gibt mir tatsächlich Vertrauen, weil ich glaube, du bist genau der richtige Ansprechpartner für so ein Thema. Ja, war eine schöne Antwort, danke erstmal.
Gerne.
Aber diese Art zu vertrauen, die du jetzt beschrieben hast, hast du an einem Beispiel eben von einer persönlichen Situation beschrieben. Wie ist es mit zum Beispiel der Situation der ganzen Menschheit oder in Europa oder was? Ist es da ähnlich für dich, dass du ja da einfach den Impulsen folgst und sich entweder Vertrauen einstellt oder nicht oder eventuell auch Ängste einstellen. Wie ist es für dich?
Weitgehend findet es in meinem Leben jetzt so nicht statt. So. Für mich ist vor allen Dingen so mein näheres Umfeld, das ist das, was mich so, wo mein Fokus drauf ist. Ich habe jetzt weniger den Fokus auf dem Weltgeschehen oder was da alles so passiert. Da ist bei mir so, ich sage mir das nicht ständig und ich habe das jetzt auch nicht irgendwo an der Wand stehen, aber da ist so ein tiefer liegendes Wissen, Gefühl, dass einfach jeder macht hier seine Erfahrungen, aus welchen Gründen auch immer. Ich muss es ja nicht wissen, warum der eine jetzt besser lebt und der andere lebt das. So, mein Fokus ist auf dem, was ich so erlebe. Wenn ich jetzt keinerlei Weltverbesserungswünsche habe, dann kann die Welt eigentlich machen, was sie will. So, ich bin einfach hier und jetzt. Ich gucke, was wird bei mir getriggert. Manchmal sind da Ängste. Manchmal tauchen schon so Gedanken auf, ja, wie und was und wo, aber relativ schnell ist dann einfach immer wieder, ja, ich habe keine Ahnung, warum irgendwas passiert. Hier und jetzt ist entweder Frieden oder es ist Also eigentlich ist immer Frieden, aber entweder ist es sowieso ein friedliches Gefühl oder es ist eben irgendeine Angst oder sonst was getriggert und dann ist das einfach da. Dann findet Hingabe an das statt und unmittelbar ist dann auch Frieden, wenn Angst oder Sorgen oder sonst irgendwas, ganz egal was da ist. Einfach immer wieder hier und jetzt, was ist gerade da? Okay. Da sein.
Rama, ich weiß nicht, ob du das noch machst, aber ich habe in Erinnerung, dass du sehr viele Naturfotos zum Beispiel auf Facebook gerne postest und überhaupt viel in die Natur geht. Erlebst du die Natur auch so als besonders stärkend und heilend und aufbauend oder gibt es da gar keine Unterschiede für dich mehr, ob in der Natur oder nicht?
Also gar keine Unterschiede würde ich nicht sagen. Wenn ich jetzt in irgendeiner Großstadt bin, wo ständig die Polizei rumfährt, dann ist da im System schon einfach, sind so viele Einflüsse, auf die das System unbewusst reagiert, dass ich dann es genieße, wenn ich einfach wieder irgendwo an einem stillen Naturort bin. Also es ist nicht so, dass in der Großstadt dann da irgendwie richtig Unruhe oder Unfrieden ist. Aber dieser Körper und dieses Body-Mind-System reagiert schon auf äußere Einflüsse. Und wenn da ganz viel Unruhe im Außen ist, dann wird es hier auch irgendwie verarbeitet und ja, so. Und wenn in der Natur ist einfach relativ natürlich eben, ne? Ist alles, ja, natürlicher als in der Stadt, würde ich sagen. Ja, und wie du gesagt hast, ich poste öfters Fotos bei Facebook, meistens von der Natur, aber ohne irgendwelche Hintergedanken oder irgendwelche Ziele, sondern wenn ich so durch die Natur gehe, mache ich halt hier und da Fotos und die teile ich, weil ich merke, ja, da freuen sich Leute dran und dann mache ich das gerne. So.
Wie du eben Corinna geantwortet hast, ist das so die Art, wie du auch in Einzelsession antworten würdest?
Da ist für mich überhaupt kein Unterschied, ob das jetzt eine Einzelsession ist oder ob ich hier mit jemand sitze oder sonst irgendwie. Da ist einfach ein Gegenüber und ja, so in der Art und Weise, wie ich mit ihr war, bin ich mit dir oder mit irgendwelchen anderen Leuten, das ist für mich überhaupt kein Unterschied.
Aber du bietest noch Einzelsession an, ne?
Ja, also ich biete eigentlich alles an, so. Ich merke halt, das ist auch was sich vielleicht in den letzten Monaten verändert hat. Ich merke halt, das habe ich auch früher schon mal gesagt, ich stelle mich einfach gerne zur Verfügung, so. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie jetzt irgendwas aussehen sollte, so. Weder mein Leben noch das Leben von jemand anders oder wie das Göttliche mich, diesen Rama, so nutzen möchte. Also insofern stehe ich einfach für Einzelsessions zur Verfügung. Man kann mich einladen zu sich nach Hause, meinetwegen. Ich bin einfach völlig verfügbar, so. Ja. Wie immer jemand den Impuls hat, mit mir zu tanzen, in Anführungszeichen, jetzt sei es zu zweit oder in einer Gruppe oder sonst irgendwie, ich bin eigentlich völlig offen, mich einfach dem hinzugeben, was so kommt. Was nicht heißt, dass ich jetzt zu allem Ja sagen würde. Also ich kann mir auch bestimmt irgendwelche Situationen vorstellen, wo ich sagen würde, zieht mich jetzt nicht so oder fühlt sich jetzt irgendwie nicht so stimmig an. Aber so grundsätzlich ist bei mir eigentlich eine völlige Offenheit.
Also du bist auch offen dafür, Nein zu sagen.
Ja, klar.
Und du hast es ja auch so gemacht, dass du in fremden Wohnungen oder Häusern gewohnt hast, wenn Leute verreist sind. Bietest du das auch noch an?
Das biete ich jetzt nicht so offiziell irgendwo an, aber wer das weiß und wer mich kennt, Manchmal hat mich auch jemand kontaktiert, der mich noch nicht kannte. Aber wenn sowas auf mich zukommt, ist es durchaus auch eine Möglichkeit, dass ich dann eben dessen Haus oder Wohnung hüte, während er verreist ist, Blumen gieße und sowas. Ja.
Ja, dann würde ich gerne was fragen.
Gerne.
Also, jetzt sehe ich dich gerade nicht. Wo ist komisch? So, jetzt. Gibt es in der Stille sowas wie Verantwortung? Und, oder was bedeutet das Wort Verantwortung für dich?
Das ist ein Wort, das eigentlich in meinem Leben nicht so wirklich groß wortschatzmäßig vorkommt. Ich glaube, Verantwortung ist für mich, hier so verknüpft irgendwie mit Verpflichtung. Ich bin irgendwie dafür verantwortlich. Das heißt, ich muss mich jetzt um das und das kümmern. Wir sprachen gerade um das Thema Haushüten. Und da bin ich natürlich schon verantwortlich jetzt, dass ich die Blumen gieße, vielleicht die Post aus dem Briefkasten hole. Also ich würde sagen, so innerhalb dieser Illusion, wo wir verschiedene Tätigkeiten ausüben und so, sind wir schon verantwortlich für Dinge oder Menschen. Aber hier und jetzt, wo ja mein eigentlicher Fokus drauf liegt, könnte ich nicht sagen, dass ich jetzt für irgendwas verantwortlich bin, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, geht es mir gut oder geht es mir schlecht. Habe ich meinen Fokus jetzt auf der Stille oder auf der Geschichte? Dazu müsste ich dann erstmal irgendein Ich finden. Also hier und jetzt sehe ich nirgendwo irgendeine Verantwortung oder irgendjemand, der verantwortlich für irgendetwas sein könnte.
Für mich hat sich das Wort so dargestellt, also Verantwortung hat man oder ist man, wenn dieses Ich weg ist und nur die Antwort auf das Leben verantwortet wird. Weißt du, was ich da meine?
Ja, also da ist einfach niemand hier, aber es ist hier und jetzt. Das Leben präsentiert zum Beispiel ein Gefühl und ich kann jetzt da adäquat darauf antworten, indem ich mich dem Gefühl hingebe oder irgendwie so in Widerstand gehe. So vielleicht?
Ja, dass die Verantwortung da ist, das zu sein eigentlich. Mhm. Ist nur meine Interpretation. Ich wollte mal wissen, was du da so denkst. Mhm.
Ja, kann ich auch mit in Resonanz gehen, was du sagst.
Dass die Verantwortung da eigentlich erst anfängt. Ohne dass da jemand ist, natürlich. Mhm. Und du bist auch noch in der Rhön, ne? Am Musterretreat.
Mache ich auch immer wieder, ja. Mhm. Ist einfach ein sehr schöner Platz. Kriege ich auch immer wieder von den Teilnehmern zu hören. Aber ich war jetzt auch mal in Rothenburg ob der Taube. Ist auch sehr schön. Also auch diesbezüglich bin ich ganz offen, wohin das Leben mich tanzen möchte.
Und kann es auch mal passieren, dass du da rausgezogen wirst aus der Stille? Also, dass irgendein Stress auftaucht oder irgendwas?
Also manchmal taucht Stress auf. Und aus Verstandesperspektive, der irgendwo ein Ich sieht, könnte das so aussehen, als wäre dann da ein Ich, was aus der Stille herausgezogen wird. So. Aber tatsächlich ist da einfach dann eben Stress. Einfach das, was dann gerade erlebt hat.
Wie kommt es aus deiner Sicht dazu, dass man denkt, dass man ich ist?
Ich Ein Teil vielleicht durch die Eltern, die einen immer wieder in einer Art und Weise approachen, so hier, du, klein, süß, hier, iss mal, du. Möglicherweise kommt dann hier oben irgendwann so die Idee auf, aha, ja. Ja, ich bin das hier irgendwie und festigt sich so eine oder entsteht so eine Persönlichkeit oder der Gedanke, ich bin irgendwie, ja. Wenn ich jetzt hier dagegen klopfe, dann spüre ich das. Wenn ich jetzt auf den Tisch klopfe, dann fühlt sich's anders an.
So eine Verdichtung dann irgendwie.
Irgendwie so nach und nach verdichtet sich das dann vielleicht, ja. Das ist so eine der Fragen, wo ich eigentlich gar nicht kurz drüber nachdenke. Jemand, der da vielleicht jahrelang drüber nachgedacht hat, der kann einen ganzen Vortrag halten. Für mich spielen diese Fragen nicht wirklich eine Rolle.
Aber eine Frage hätte ich jetzt doch
noch. Ja, immer.
Also wenn jetzt anstehen würde, dass du in 2 Minuten tot bist.
Ja.
Was löst das aus?
Kann ich natürlich nicht sagen.
Das kann man sich nicht so richtig vorstellen, oder?
Ich meine, jede Frage, die, wenn das so und so wäre, da kann man ja nicht wirklich sagen, was dann wäre, weil wir wissen es nicht, wäre die Wahrheit. Aber ich kann jetzt nichts ausschließen, weißt? Ich kann es nicht ausschließen, dass hier völlige Panik aufkäme, totale Trauer, dass wir das Interview nicht schön zu Ende führen, sondern dass es jetzt alles irgendwie endet in 2 Minuten. Könnte schon sein, dass es traurig wäre, ja. Aber vielleicht wäre es im nächsten Moment einfach die völlige Hingabe an die Trauer. Ja, dann wird es auch keine Rolle spielen, ob es in 10 Sekunden endet. Ja, dann wäre einfach dieser Frieden, diese Liebe. Und es würde auch keine Rolle spielen, ob der Körper jetzt stirbt oder nicht stirbt. Oder ob in 2 Minuten stirbt oder nicht. Könnte auch sein. Doch für mich wäre es jetzt irgendwie vermessen zu sagen, ja, spielt keine Rolle, ist nur sowieso unter Körper, weißt du, weil letzten Endes wir wissen halt nicht, wie dieses System reagiert oder. Ja, so.
Okay, danke.
Rama, ich kenne dich noch nicht so gut. Würdest du bitte erzählen, wie dein Weg war, also dein spiritueller Weg, das Erwachen und so weiter?
Ich hatte Anfang 20 mal eine kurze Begegnung mit dem Thema Meditation und habe gemerkt, das zieht mich eigentlich total. Studierte parallel aber und war da in diesem Studium total unglücklich. Das war jetzt nichts, was ich eigentlich wirklich gerne wollte, aber irgendwie hatte mich das Leben dorthin getanzt und ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Deshalb fand ein gewisses Festhalten an diesem Studium statt, obwohl ich eigentlich wusste, das ist überhaupt nicht meins. Und nachdem ich mich ein kleines bisschen mit dem Thema Meditation dann tiefer befasst hatte und auch so mit so Herzensmenschen in Kontakt kam, würde ich mal so sagen, habe ich gemerkt, es zieht mich total. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt auf diesem Weg weitergehe, dann kriege ich es mit dem Studium nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß zwar, das Studium ist überhaupt nichts, aber irgendwie schaffe ich es noch, irgendwie Scheuklappen und irgendwie, ich mache das jetzt. Und ich habe gemerkt, eben wenn ich jetzt da mehr mache, dann kann ich das nicht mehr zusammenhalten, dann kriege ich es im Studium nicht mehr auf die Reihe und dann tut sich da ein schwarzes Loch auf, wo ich überhaupt nicht weiß, was dann sein wird. Das war, habe ich dann während dem ganzen Studium dem Thema Meditation den Rücken zugewandt und halt irgendwie so zu Ende studiert. Ja, und dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann bin ich aber voll eingestiegen und habe alles so ausprobiert, was auf dem spirituellen Markt so angeboten wird. Und ich hatte immer so das Gefühl, je mehr ich mache, desto freier werde ich. Ich bin irgendwie so eine Seele, die, oder eine Zwiebel, die halt eine Schicht nach der anderen irgendwie halt abblättern muss. Und deshalb habe ich immer Workshop, jedes Wochenende irgendwas gemacht und unter der Woche mit Anzug und Krawatte so ganz brav gearbeitet. Bis ich dann nach 2 Jahren plötzlich in einen Satsang stolperte, wo der Satsanglehrer meinte, es ist nur eine Vorstellung, dass du noch irgendwo dich hinentwickeln musst. Alles, was du gemacht hast, war nur dazu da, um dich hierher zu bringen. Und jetzt sei einfach hier. Und es hat irgendwie den Rahmen meines Denkbaren gesprengt. Und da war unmittelbar der Gedanke, wow, ich möchte nur noch hier sein. Und dieses Hiersein habe ich damals noch mit diesem Meister verknüpft, der mir das gesagt hatte, weil ich sah, der ist ganz hier und wenn ich mit dem bin, dann bin ich auch hier. Also aus Verstandessicht möchte ich jetzt nur noch mit diesem Menschen sein. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt und bin dann 4 Jahre mit ihm rumgereist. Das war Samarpan. Und durfte immer wieder auf diesen Moment hingewiesen werden. Am Anfang hatte ich vielleicht die Vorstellung, an seiner Seite kann mir gar nichts mehr passieren, da ist nur noch Paradies. Aber auch diese Vorstellung wurde dann sehr schnell zerstört, weil sich alle möglichen Dinge zeigten. Dinge, die hochkamen, die ich jahrelang unten gehalten hatte, irgendwelche Gefühle, hatten dann einen Raum hochzukommen. Schmerzen, Trauer, die auch nicht immer gleich beim ersten Mal gefühlt, sondern immer wieder kam, immer wieder. Und immer waren auch wieder irgendwelche Versuchungen im Außen. Aber das Geschenk war einfach, dass ich ganz nah an dem Meister dran war und der mich immer wieder auf diesen Moment hingewiesen hat und so einfach dieser Moment mehr und mehr so in den Fokus kam. Und während ich diesen Meister am Anfang völlig vergöttert habe, weil ich einfach als Suchender identifiziert war und dann schien da jemand zu sein, der es gefunden hat und angekommen ist, und dann war natürlich eine völlige Vergötterung dieses Meisters da. Und im Laufe der 4 Jahre, die ich mitgereist bin, durfte ich zum einen erkennen, dass das, was er mir gleich am ersten Tag gesagt hat, dass da kein Unterschied zwischen ihm und mir ist und er auch genauso Mensch ist wie ich, durfte ich sehen, ja, das ist tatsächlich so, der ist genauso Mensch wie ich. Und gleichzeitig hat sich meine Suchidentifikation mehr und mehr aufgelöst. Und ich habe mehr und mehr erkannt, dass mein Glück oder also das Glück und Frieden wirklich unabhängig von diesem Meister ist. Am Anfang war mein ganzes Glück beim Meister und ein Tag, wo ich ihn nicht gesehen habe, war irgendwie ein verlorener Tag, weil ich mich gesehnt habe, nach übermorgen, wenn ich ihn wieder sehe. Aber je mehr er mich immer wieder so abgewiesen hat und auf mich selber zurückgeworfen, desto mehr hat sich dann der Fokus allmählich von dem Suchen nach Glück im Außen mehr und mehr so nach innen gewandt. Und öfter hat stattgefunden, dass wenn da irgendwas war, wo ich sonst gerne zum Meister gerannt wäre und mein Leid geklagt hätte, dass er mich wieder so ausrichtet, hat mehr und mehr stattgefunden, dass ich einfach innegehalten habe und ohne den Meister oder irgendjemand anderen einfach das habe da sein lassen. Und dann hat sich dieses Meister-Schüler-Spiel mehr und mehr so nivelliert, würde ich sagen. Und so wie Corinna, glaube ich, gesagt hat, war dann auch in den letzten Monaten des Mitreisens das Gefühl, irgendwo, es ist noch alles schön und es ist noch alles okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben hat noch was anderes mit mir vor, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Und dann habe ich einfach monatelang verharrt. Ich habe meine Tätigkeit nach wie vor gemacht, ich habe für ihn gedolmetscht. Und eines Tages sagte er, er hätte das Gefühl, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Und dann wusste ich innerlich, ah ja, wunderbar, total stimmig. Und es ist jetzt ja über 20, 21 Jahre her und seitdem ist das Leben eigentlich mein Meister. Ist dieser Moment mein Meister? Und ich lasse mich einfach ja von Moment zu Moment tanzen. Jetzt zu diesem Interview, jetzt gerade zu der Begegnung zwischen uns beiden.
Du hast gesagt, 22 Jahre ist das her, oder habe ich falsch?
21. 21, ja.
Ja. Und hat Samarpan dir auch deinen Namen Rama gegeben?
Der, ja, er ist auch derjenige, der mir den Namen Rama gab. Bei unserer allerersten Begegnung, ich stolperte in diesen Satz dann zufällig rein und war dann eben völlig fasziniert. Und danach saßen wir zusammen und ich klagte ihm so mein Leid, dass ich einfach schon so viel in meinem Leben ausprobiert habe. Und aber immer dachte, ja, das ist jetzt das und das ist das. Aber ich wurde immer wieder enttäuscht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich bin einfach völlig trostlos und verlassen und hoffnungslos, irgendwie je Frieden zu finden. Und dann meinte er, nachdem er mich praktisch nur 2 Stunden aus dem Satsang kannte, sagte er, ja, das ist die Geschichte von Rama. Und es sagte mir zu dem Zeitpunkt gar nichts. Und dann erzählte er mir ganz kurz, dass dieser Rama ein Königssohn war, der, wie ich, auch völlig hoffnungslos, trostlos war, weil alles schien ihn zu beneiden, dass er jetzt demnächst dann auch König wird, aber er hatte überhaupt kein Interesse an diesen äußeren Dingen. Und dann wurde dieser Rama, weil alle dachten, mit diesem Rama stimmt was nicht, wurde dann zu dem Weisen des Königreichs geschickt, dass der in den Kopf gerade rückt. Und dann wurde er aber erstmal überhaupt nicht eingelassen in dieses Haus des Weisen, sondern musste warten 3 Tage lang, aber er hat es einfach so hingenommen. Nach 3 Tagen wurde er dann eingelassen, aber auch dann dauerte es nochmal 3 Tage, bis der Meister dann erschien. Und in diesen 3 Tagen erlebte er das genaue Gegenteil von vorher, wo er warten muss und völlig ignorierte. Diese 3 Tage, die 2. wurde dann hofiert und gebadet und schöne Gewänder und Essen, alles wunderschön. Und so wie er das am Anfang einfach hingenommen hat, hat er auch dann diese ganzen äußeren Freuden hingenommen. Und dann kam eben der Weise und sagte ihm, mit dir ist nicht nur alles in Ordnung, sondern du hast zudem erkannt, dass es keine Rolle spielt, was im Außen passiert. Und dann hat Samarpan mir damals bei diesem Mittagessen, wir saßen dann nach dem Satsang noch zusammen, hat mir dann so ein Buch empfohlen, wo die Geschichte ganz ausführlich drin steht, dass ich mir das dann kaufe. Und das habe ich mir dann auch gekauft. Und ein halbes Jahr später war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit ihm am Rumreisen war. Und dann war ich eben ganz viel auch eben in diesen Satsangs und habe einfach auch ganz viele Osho-Sanyasins kennengelernt, die ich auch hier und da vorher schon mal in irgendwelchen esoterischen Workshops kennengelernt hatte. Und ich hatte nie verstanden, was es mit diesen Namen auf sich hat. Und jetzt, wo ich selber mein normales Leben in Anführungszeichen zurückgelassen hatte und mit einem Guru quasi am Rumreisen war, fing für mich ein völlig neues Leben an. Wir kamen in irgendeine Stadt, ich hatte keine Ahnung, wo schlafe ich. Das wurde eben am ersten Abend dann geklärt, im Publikum geht es jemand, der einen Schlafplatz hat. Also für mich fing ein völlig neues Leben an und jetzt haben diese Namen für mich plötzlich angefangen, Sinn zu machen. Weil mit dem eigenen Namen ist halt auch sehr viel verbunden, weil man halt so und so oft von den Eltern gerufen wurde, mach dies, mach das, räum dein Zimmer auf. Immer wenn man den Namen gehört hat, springt da irgendwie so eine Identität dann an. Und dann dachte ich, ja, jetzt sehe ich den Sinn so, vor allen Dingen in Indien, wenn man zum Meister kommt, dass man dann einen neuen Namen bekommt. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich den Samarpan ja auch um einen neuen Namen fragen. Und dann ergab sich 2 Tage später, dass ich mit ihm im Auto fuhr. Ich war dann sein Fahrer. Er saß auf dem Beifahrersitz und wir fuhren so durch die Lande. Und dann kamen wir an einer Stelle vorbei, an der ich Jahre vorher am Anfang meines Studiums mit dem Motorrad schon mal gefahren war und eine sehr lebensgefährliche Situation war und ich sowieso mit dem Motorrad auf eine Art und Weise gefahren bin, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass da nie irgendwas passiert ist. Aber ich war einfach so trostlos und fühlte mich so verlassen, dass es mir einfach völlig egal war, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht kommt. Ich bin einfach gefahren. So. Na, und dann fahre ich mit Samarpan auch mal an dieser Stelle vorbei und fühle nochmal diese Trostlosigkeit Und Samarkand fragt vom Beifahrersitz, was ist. Und da sage ich ihm, ja, ich denke einfach nochmal an diese Zeit damals, wo es so trostlos war. Gell? Und da sagte er mir, erinnerst du dich vor einem halben Jahr, als wir uns kennenlernen, habe ich gesagt, dass du eigentlich Rama bist. Und dann ging in mir wieder so ein Licht auf und dann sagte ich zu ihm, weißt du was, das ist total witzig. Ich habe vor 2 Tagen überlegt, ob ich mir einen neuen Namen von dir erfragen soll. Und dann sagte er nichts und dann machte er nur so vom Beifahrersitz aus so eine Geste. Hier hast du ihn. Ja, und so kam ich zu dem Namen Rama.
Gefällt mir die Geschichte hinter Rama, ja. Und heute ist diese Trostlosigkeit im Frieden immer noch da und das ist aber kein Problem mehr sozusagen oder ist die komplett verschwunden?
Naja, also jetzt gerade, wenn ich von dieser Geschichte erzähle, dann kann ich mich da so eintunen, dass das Gefühl nochmal voll da ist. Aber da ist dann kein Widerstand, da kommen dann Tränen, aber das ist einfach eine weitere Zutat in dieser ganzen Lebenssuppe, die einfach auch nicht abgelehnt wird. Weil einfach dieses Wissen da ist, wenn da Hingabe stattfindet und an das, was ist, und wenn es Trostlosigkeit, dann ist es Trostlosigkeit, da ist nichts verkehrt dran und das ist eine weitere Ingredients eben, die auch seine spezielle Würze hat, ja. Manche Gewürze in dieser Lebenssuppe schmecken süß, manche schmecken sauer, manche schmecken bitter. Aber jedes hat irgendwie seinen eigenen Geschmack einfach. Ja, und mein Ding ist wirklich so, alles willkommen zu heißen, es darf alles stattfinden. Und so ist es auch mit dieser Trostlosigkeit.
So hat sich die Bedeutung deines Namens komplett erfüllt.
Ja, und ich habe. Danke, ja. Und ich habe, ich hatte neulich mal mit einem, ich nehme manchmal Leute im Auto mit, so, und dann hatte ich eine indische Person und ich habe gefragt, ob Rama irgendetwas bedeutet, jetzt über diesen Gott hinaus. Es gibt auch diesen Gott, der Rama hieß und so irgendwie für Rechtschaffenheit und so steht. Und dann meinte diese Person, Rama ist der, der Freude bringt. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich so mein Leben. Das ist, also so sehe ich mich und so erlebe ich mich. Ja.
Genau. Und Freude bringen, egal was eben ist, ne? Wenn da diese Trostlosigkeit ist, dann ist gleichzeitig dahinter eben auch diese Freude. Aber man könnte man sagen, auch über Trostlosigkeit, Freude über Stress, Freude über Angst, nimmst du das so wahr, dass das beides da ist, dass in der Stille freudig alles angenommen wird, was auftaucht?
Also ich erlebe es so, dass egal was auftaucht, ist immer Frieden da. Aber Freude würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn Trostlosigkeit da ist oder wenn Trauer da ist, dann würde ich nicht sagen, dass Freude auch gleichzeitig da ist. So. Frieden ist immer da. Frieden ist für mich das, was so konstant ist.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Rama, du hast eben den Begriff Herzensmenschen erwähnt, wie du aus deiner Geschichte erzählt hast.
Ja.
Was bedeutet es für dich, aus dem Herzen zu leben? Und gibt es irgendwie einen Weg, dahin zu finden, dass dahin zu kommen, wenn man das Gefühl hat, nicht so aus dem Herzen zu leben.
Also der zweite Teil war jetzt klar, wie man da hinkommt und war vorher noch eine Frage, was ich darunter verstehe, glaube ich.
Genau.
Genau. Ja. Also. Je weniger Mann, Frau, so im Kopf ist und in Gedanken und Ratter, Ratter, Ratter und Konzepte, desto weniger ist man Herzensmensch, würde ich sagen. Zum Beispiel früher habe ich mir halt nicht überlegt, wo zieht's mich hin, sondern habe ich überlegt, was sind die Vorteile, wenn ich jetzt dahin gehe. Manchmal habe ich sogar eine Liste gemacht, ja, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Da war überhaupt kein Gespür, was sich jetzt irgendwie gut anfühlt. Da war wirklich nur völlige Rationalität. nicht nur, dass ich nicht darauf geachtet habe, wie sich irgendwas anfühlt, ich habe es einfach auch, habe auch gar nicht gefühlt, wie sich irgendwas anfühlt. Da war einfach, ja, da war einfach, keine Ahnung. Das gab, fand einfach nicht statt, dass ich fühle so. Wobei, wenn ich jetzt genau hinspüre, habe ich eigentlich schon gefühlt. Aber das war irgendwie sehr unbekannt und wer weiß wie und was und wo. Ich habe mich da einfach voll an irgendwelche Konzepte geklammert. So, und ja, je weniger ich mich an Konzepte klammere, je weniger ich mir drüber nachdenke, eben Vergangenheit, Zukunft und hier und jetzt bin, desto mehr erlebe ich mich selbst, mein Gegenüber, so als Herzensmensch, wo halt mehr und mehr Liebe fließt. Soweit klar? Die Frage oder also der erste Teil, was ich ja so unter Herzensmensch verstehe?
Ja, also dass man nicht, dass man den Gedanken nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt, sondern eben versucht eben das Herz zu spüren, also zu fühlen und
so, ja, mehr weniger auf den Verstand und mehr so zu fühlen, was ist denn so an Gefühlen da? Genau, das würde ich erstmal so sagen. Je mehr das stattfindet, desto herzensmenschmäßiger ist man. Desto mehr im Herzen ist man, desto mehr aus dem Herzen lebt man. Desto mehr Liebe fließt durch das System. So, so und jetzt, wie komme ich dahin? Indem ich einfach, ja, wie schon auf Frage 1 erklärt, den Gedanken nicht so viel Bedeutung gebe, sondern mehr hier und jetzt bin und guck, was ist denn an Gefühlen da? Je mehr ich das mache, desto größere die Kapazität, das, was an Gefühlen da ist, auch wirklich zu fühlen. Ja. Hier sein, was ist hier? Nicht drüber nachdenken, einfach hier sein. Und auch das ist ein gradueller Prozess. Ich bin nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich ein Herzensmensch, sondern wir alle, ich eingeschlossen, hat immer noch Kapazität, noch mehr Liebe fließen zu lassen, noch mehr hier zu sein. Und das mache ich, indem ich einfach hier bin. Und dann ist er auch kein Verstandesmensch, dann ist er kein Herzensmensch. Dann spielt es einfach gar keine Rolle mehr, dann ist er einfach nur noch Herz. Dann ist er nur noch Liebe. Und dann bin ich das Herz. Dann bin ich das Herz des Universums. Und kriegt es von überall her gespiegelt.
Und sich jetzt auf das Herzchakra, also was eher in der Mitte ist, auf Herzenshöhe, dass man sich darauf konzentriert. Also kennst du das, diese Möglichkeit auch?
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und wer immer mich fragen würde, ob das okay ist, dass er das und das macht, würde ich sagen, ja, was immer für dich passt. Und wenn es dir hilft, einen Stein in der Hand zu halten oder auf dem Kopf zu stehen oder Yoga zu machen oder was auch immer. Je mehr man fühlt, was hier ist, desto mehr fühlt man, was für einen stimmig ist. Und es kann an einem Tag sein, seine Aufmerksamkeit auf das Herzchakra zu richten. Dann kann es sein, auf das Kronchakra zu richten oder auf die Füße oder auf sonst irgendwas. Was immer für dich stimmig anfühlt sich, würde ich sagen, genau das ist es.
Was ist genau der Unterschied zwischen, dass sich etwas stimmig anfühlt und dass man den Gedanken hat, das wäre aber gut, wenn ich das machen würde?
Also, da gibt's für mich einmal die Möglichkeit, es ist irgendwas total stimmig, dass ich irgendwas mache. So, dass ich jetzt mal wieder die Wohnung putze. So, und dann steht es einfach an, dann mache ich es, alles kein Problem. Jetzt könnte der Gedanke auftauchen, ich sollte die Wohnung putzen, aber ich merke irgendwie, ich habe keine Lust und es ist irgendwie fühlt es sich jetzt nicht stimmig an. Es könnte aber sein, dass es durchaus stimmig ist, aber halt da irgendein Widerstand ist, weil ich halt eine faule Konditionierung habe oder sonst irgendwas. Ja, dann ist es zwar stimmig, aber ich habe die Vorstellung, es ist nicht stimmig. Dann ist da praktisch dieser innere Konflikt. Und genauso könnte es sein, dass das wirklich nicht stimmig ist. Und ich auch klar sehe, ja, es ist nicht stimmig. Also es gibt einmal die Variante, es ist nicht stimmig vom Gefühl her und es ist auch nicht stimmig. Es könnte sein, es ist stimmig und es ist auch stimmig. Und es könnte sein, es ist stimmig, aber ich habe den Gedanken, es ist nicht stimmig. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch eine Variante, es ist nicht stimmig, aber ich habe das Gefühl, es ist stimmig. Das kann natürlich auch passieren. Dass man das Gefühl hat, es ist total stimmig, aber eigentlich war es nicht stimmig. So, und dann geschieht vielleicht was, wo man im Nachhinein merkt, ja, war ich nicht stimmig, habe ich jetzt aus meinem Ding heraus irgendwie, aus meiner Identität heraus gedacht, ja, es wäre jetzt stimmig, hier noch ein Glas Alkohol zu trinken, aber eigentlich war es nicht stimmig, jetzt besser gelassen. So, also ich würde sagen, diese vier Varianten gibt's und welche jetzt zutrifft auf den jeweiligen Moment, kann jeder nur für sich selber herausfinden.
Benutzt du noch irgendwas, was andere zum Beispiel als Technik oder so bezeichnen würden, jetzt in spiritueller Hinsicht?
Also das Letzte, was ich mal gemacht habe, so vor anderthalb Jahren, da war so ein abgrundtiefer Schmerz bei mir. Da habe ich mich dann so ganz grob erinnert, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Da habe ich dann so meine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten, weil da war so ein Schmerz und so viel Stories und so laut hier oben. Das war so richtig schrecklich. Das ist das, was mir einfällt, ja. Das war so irgendwie so ein Notanker. Ja. Nee, aber ansonsten mache ich überhaupt nichts Spezielles. Also ich mache keine speziellen Techniken, ich setze mich nicht irgendwie hin und ich lebe völlig, also von außen betrachtet ein völlig unscheinbares, normales Leben und das, was gerade da ist, ist einfach da. Und weil es ja da sein muss, da sein darf, gibt es ja keinen Grund, irgendwie irgendeine Technik anzuwenden, damit sich irgendwas verändert. Also ich mache ja eigentlich nur eine Technik wahrscheinlich, wenn ich irgendwas erreichen will oder irgendwas, was ich erreicht habe, irgendwie den Zustand aufrechterhalten will. Aber wenn ich einfach in Frieden bin mit dem, was ist, ja, warum soll ich irgendwas machen? Ja? Warum soll ich irgendeine Technik machen? Warum soll ich überhaupt irgendwas machen? Wenn alles perfekt ist, wie es ist, dann kann ich ja eigentlich nur genießen, so wie es ist.
Ja, Rama, du meintest ja vorhin allgemein vor 20 Jahren musste man vielleicht noch seinen Job kündigen, um beim Meister zu sein. Und heute hat man ja die Möglichkeit, jeden Tag im Satsang online zu sein. Wenn ich es richtig rausgehört habe, arbeitest du online eigentlich nicht, ne?
Also erstmal zu deinem ersten Teil. Ich sag bestimmt nicht, dass man vor 20 Jahren irgendwie seinen Job kündigen musste, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie das Leben mich getanzt hat. Viele andere haben ihren Job nicht gekündigt und ist auch alles gut. Das mal dazu. So, und das nächste war heute, ja, weil es heute überall online gibt. Also ich sehe eigentlich gar keinen Unterschied zwischen jetzt vor 20 Jahren oder vor 100 Jahren oder sonst irgendwas. Klar, so von außen betrachtet, vom Verstand aus betrachtet, gab es vor 100 Jahren keine Online-Satsangs jeden Abend. Da gab es einfach irgendwie, da gab es vielleicht mehr Natur, da konnte man sich an den Bach setzen, da musste man nicht irgendwie 10 Minuten mit der Straßenbahn erstmal irgendwie in die Natur fahren, bis man irgendeinen Baum sieht. Also ich würde nicht sagen, irgendwann war irgendwas besser oder schlechter, es ist einfach, wie es ist. Und vor 20 Jahren musste man nicht seinen Job kündigen, um irgendwie das Glück zu finden. Und jetzt muss man auch nicht irgendwas machen. Man muss gar nichts machen, letzten Endes. Gell? Man muss auch nicht jeden Abend Online-Satz anschauen oder irgendwas. Und jetzt nochmal deine Frage.
Na, die Idee ist dahinter, ob es heute leichter zugänglich ist. Also, weil man ja zu Hause beim Meister sein kann, oder?
Ja, das ist natürlich eine Perspektive, wo man leicht zustimmen kann. damals, also mal vor 50, 60 Jahren, musste ich vielleicht sogar nach Indien fahren, weil es nicht so viele Ersatzanbieter in Deutschland gab, könnte man sagen, also war vor schon mal leichter, weil die alle nach Deutschland kamen. Jetzt ist es noch leichter, weil die kommen alle ins eigene Wohnzimmer. Aber wenn ich vor 50 Jahren nach Indien gefahren bin und da keine Offenheit hatte, dann wäre es vielleicht besser gewesen, ich wäre zu Hause bei meiner Familie gewesen, hätte die nicht verlassen und irgendwie auf irgendeinem Indien-Trip und hätte da versucht, ich mache jetzt hier mein großes Erleuchtungstrip. Und heute kriegt man vielleicht den Meister nach Hause und denkt, ja, super, bequem, cool, heute gucke ich den, morgen gucke ich den und so in einem Konsumiermodus verfangen, dass auch da überhaupt kein Innehalten mal stattfindet, ist mal ganz langsam. Ja, wonach halte ich eigentlich Ausschau? Gell? Wonach halte ich eigentlich immer noch Ausschau, dass ich immer noch seit Wochen, vielleicht seit Monaten mir irgendwelche Videos reinziehe und immer wieder höre, halte an, es gibt nichts zu tun, es gibt nichts zu suchen. Also mit diesem, früher war es leichter und so. Ich meine, ich kann diese Perspektive verstehen und ich kann die auch einnehmen und man kann das so sehen, wenn man so sehen möchte. Aber ich glaube, auch vor 200 Jahren gab es ganz viele Menschen, die einfach so mit ihrer Tätigkeit in Frieden waren. Vielleicht irgendein Schuster, der in irgendeinem kleinen Dorf gelebt hat und einfach völlige Hingabe an sein Leder hatte. Der hat einfach wunderschöne Schuhe produziert. Und das war vielleicht eigentlich der Meister im Ort, der von manchen gesehen wurde. Ja, die haben gesehen, wow, der Schuster, wenn ich bei dem Schuster bin, der redet zwar nur über Leder, aber irgendwie Wahnsinn, ja, das ist unglaublich. Vielleicht gab es in jedem Dorf sogar ganz viele. Ja? Der Schuster war der Schuster und der Schreiner war der Schreiner und der Zimmermann war der Zimmermann. Heute haben wir halt so viel Ablenkung, so viele Möglichkeiten. Ja? Was soll man für einen Job machen? In welchem Land will ich leben? Welche Partnerin will ich haben? Ich meine, es gibt tausende Vorschläge, ja. Und dann habe ich einen und dann geht es tausend Verführungen, mal tak, 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 und die ist vielleicht besser und sonst irgendwas. Und damals waren die Leute halt in ihrem Dorf, ja, und haben das Dorf, die manche sind wahrscheinlich gar nicht aus dem Dorf hier rausgekommen. Vielleicht einmal an Weihnachten sind sie in die große Stadt zum Dom gefahren. Ansonsten waren die in ihrem Dorf und jeder ist halt einfach seiner Tätigkeit nachgegangen. Da hat keiner drüber nachgedacht, ich sollte mal das Haus haben oder sonst irgendwas. Und die Markt hat halt immer halt Markt und der Knecht war Knecht. Und alles war irgendwie relativ geordnet. Und viele waren wahrscheinlich noch nicht so abgelenkt und vom Verstand her, ja, was gibt's noch, was gibt's sonst noch und so. Mallorca, Bahamas, wo will ich in Urlaub hin? Es war klar, man arbeitet und arbeitet. Und am Sonntag geht man in die Kirche. Also insofern glaube ich, dass ganz viele Meister eigentlich schon unter uns waren, aber halt nicht gesehen wurden. Oder wer sie damals gesehen hat, hat sie damals gesehen. Und wer sie damals nicht gesehen hat, wenn der gleiche Mensch jetzt wäre, würde er sie heute auch nicht sehen, auch wenn sie bei ihm im Wohnzimmer sitzen war. Also jedes Leichte und Schwere würde ich auch loslassen, sondern einfach hier und jetzt wäre die Frage, was fühlst du gerade? Oder fehlt es hier an irgendetwas?
Ja, das ist Wahnsinn, was das für eine Wirkung hat.
Kein Drama, kein Diversito, einfach nur dieser Moment.
Ich hätte noch eine Frage. Ich möchte nämlich gerne zu dem stimmigen Hausputz, der dann nicht erledigt wird, zurück.
Ah ja, okay.
Das macht da dreht mein Verstand komplett durch wieder.
Das ja. Ich
groß werden, sonst habe ich wieder nachher zu viel am Denken. Das würde doch bedeuten, oder das bedeutet doch, dass dann ein Gedanke, der sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust, dann doch Handlung verhindert. Weil es heißt ja immer, Handlung geschieht von alleine. Ne? Also Nichthandlung geschieht ja dann auch von alleine, aber das hört sich so an, wenn es stimmig ist, dann sollte es eigentlich passieren, der Hausputz oder der Ölwechsel. Und wenn das dann nicht passiert, ist da ein Ich, was sagt, aufgrund zum Beispiel von der Fixierung, Enneagramm oder so, ich mache das jetzt nicht, ich mache das später. Also, was sagst du dazu? Bitte.
Was dazu? War da jetzt irgendeine Frage? Für mich war das alles irgendwie...
Bisschen durcheinander.
Bisschen durcheinander.
Eine Satzfrage. Wenn etwas stimmig ist, ist es möglich, dass ein Gedanke, ein Ego-Gedanke, eine Handlung, die stimmig wäre, verhindert.
Ja, aus einer gewissen Perspektive ist das möglich. Wenn ich natürlich die Perspektive habe, da ist sowieso niemand, ja, dann ist sowieso hinfällig die Frage. Aber so auf der Ebene, wo es Individualität gibt und wo ich entscheiden kann, putze ich heute oder putze ich nicht, kann natürlich, wenn jetzt eigentlich die Wohnung ist ziemlich dreckig, aber das Wetter ist total schön, ich würde lieber an den Baggersee gehen und dann könnte meine Fixierung auf die, was weiß ich was, Freude, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber könnte mein Lust gewinnen, natürlich dafür sorgen, dass die Wohnung nicht geputzt wird, obwohl es eigentlich stimmig wäre, sie zu putzen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wer sagt überhaupt, dass es stimmig ist, sie zu putzen? Ja, die sieht zwar aus wie Horror, ja. Aber wenn ich jetzt heute am Baggersee gehe und die Wohnung erst morgen putze, wer sagt denn nicht, dass es vom Göttlichen genauso gewollt wird, dass er erst morgen geputzt war? Und es nur mein Verstand war, der gesagt hat, eigentlich müsste die heute geputzt werden. Eigentlich wäre es stimmig, aber ich gehe lieber an den Baggersee, obwohl es eigentlich stimmig wäre, sie zu putzen. Aber auch das ist ja wieder nur eine Geschichte. Wenn sie am nächsten Tag geputzt wird, ja, würde ich sagen, war es das Leben, das gewollt hat, dass der heutige schöne Tag noch am Baggersee genutzt wird und die Wohnung erst morgen geputzt wird. Und insofern war es dann auch wieder stimmig.
Worin kann ich unterscheiden, die Stimme des Göttlichen und die meines Ego-Verstandes?
Und wenn du dich fragst, wo kommt diese Frage gerade her? Das ist der Verstand, der verstehen will. Ja. Aha, okay. Woher weiß ich jetzt, ist es meine Verstandesstimme oder ist es das Göttliche? Also wenn ich hier so am Überlegen bin, welche Stimme das ist, dann würde ich mal sagen, da bin ich gerade im Verstand und versuche irgendwie herauszufinden, weil ich es gern richtig machen würde. Ich möchte ja nicht meinem Verstand folgen, ich möchte dem Göttlich folgen. Also ist es jetzt stimmig, an den Baggersee zu gehen oder es da reinzugehen? Da würde ich sagen, es ist nicht wirklich ernst, ob die Wohnung jetzt heute geputzt wird und morgen geputzt wird. Genau, einfach hier sein und ja, gucken. Und wenn es nicht klar ist, dann kannst du ja einfach auch wirklich, Moment mal, ein paar Minuten still sitzen und mal nochmal genau reinspüren. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer halben Stunde bin ich hier schwitzend am Putzen, und in einer Stunde ist noch alles schön sauber. Wie fühlt sich das an? Kommt da irgendwie, vielleicht ist nicht Freude auf, aber schon so ein Gefühl, ja, wäre schon irgendwie schön. Und am Baggersee kann ich auch nachher noch gehen. Oder merkt man, nee, irgendwie jetzt hier putzen und ich denke die ganze Zeit, ich wäre gerne am Baggersee. Vielleicht gehe ich zuerst am Baggersee und putze heute Abend, wenn es dunkel ist. Was weiß ich was. Also, wenn es nicht klar ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mal innehalten und mal gucken. Wer kommt ja dann die Klarheit?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Die Frage aber, ein Aber kommt gerade, die Frage, kann ein Ich-Gedanke eine Handlung unterdrücken oder auslösen, vom Absoluten aus gesehen? Die ist noch offen, glaube ich, die Antwort.
Naja, also vom Absoluten aus gesehen, da gibt es ja gar kein Ich. Also,
ach so, ja. Also gut. Der Verstand will jetzt bei mir.
Ja.
Ich sehe es schon, ja.
Vielleicht magst du mir nochmal sagen, was jetzt jenseits vom Verstand gerade hier und jetzt ist.
leichte Unruhe. Also ich fühle so eine Unruhe, weil da oben noch was versucht, etwas zu verstehen.
Ja, okay. Und das ist ganz normal, dass hier oben was versucht zu verstehen. Kannst du dann auch, kannst du jetzt vorausgesetzt, da ist irgendjemand, ja, wir vergessen jetzt das mal, aber kannst du damit in Frieden sein, dass da eine oben eine leichte Unruhe ist?
Weißt du? Ja, jetzt gerade auf alle Fälle, weil...
Gut, und es geht nur jetzt gerade, wir müssen auch nicht an nachher oder sonst was denken.
Genau.
Es geht nur um jetzt gerade.
Ja, genau. Na, jetzt gerade, ja.
Schön, wunderbar.
Jetzt ist auch die Unruhe direkt schon wieder weg.
Wie schön.
Dankeschön,
Karin. Sehr gerne.
Hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Oder zu dem du schweigen möchtest?
Ich glaube, es ist alles soweit gesagt. Hat sonst von euch noch irgendjemand irgendwas, auf dem er sitzt, was er jetzt gerade überlegt, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Dann von meiner Seite dürfte das auch noch hier Raum haben.
Ja, ich möchte noch sagen, dass deine Berührbarkeit mich sehr berührt. Und das, wo man immer Angst vor hat eigentlich, sich so berührbar zu zeigen. Und ich merke aber, dass es automatisch Liebe auslöst, also bei mir, für dich dann in dem Moment. Oder für denjenigen, der dann berührt ist. Also das fand ich eine sehr schöne Erfahrung.
Vielen Dank für das Feedback. Ja. Ja, für mich ist es ein wunderschönes Gefühl, so berührt zu sein, berührbar zu sein. Also früher hätte ich mich da total geschämt, so, ja. Aber jetzt, es ist ein Genuss irgendwie, ja, wenn da die Tränen fließen. Und, ja, es ist ein wunderschönes Gefühl, so berührt zu sein. Es ist einfach nur wunderschön. Ich kann jeden zu einladen, sich immer noch berührbarer zu machen und berühren zu lassen.
Bevor du zu Beginn des Interviews diese Berührbarkeit gezeigt hattest, war hier bei mir genau dasselbe. Also auch die Aufstiegen, Freude, ich sehe die Gesichter und das ist vorher noch nicht so, also ich habe es immer, aber in dieser Form nicht passiert mit Aufsteigen. Ja, als du es dann erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob hier deine Energie rüberkam oder wie ist es? Es gibt für dich da eine Erklärung?
Ja, da würde ich schon so sagen. Also unsere Seelen haben gewusst, was jetzt hier um 10 Uhr stattfindet, ja, und jede hat schon gespürt, was jetzt hier kommen wird und möglicherweise wurde hier in deinem System schon wahrgenommen, das Thema Berührbarkeit heute mehr im Raum steht als vielleicht sonst.
Armer, dann danke ich dir herzlich für das Interview.
Sehr gerne.